Ja, was ich so spannend finde, du hast jetzt nochmal die Consciousness Raising Groups, ja. Stimmt, ja. Um es Anlauf nehmen, dann klappt es besser. Consciousness Raising Groups angesprochen, und ich glaube, an der Stelle, genau diese Erfahrung, die jetzt gemacht werden kann, da können sich ganz viele Menschen unterschiedlicher Generationengruppen unheimlich gut verbinden. Denn ich glaube, das haben Altfeministinnen, ältere, noch ältere und jüngere, mittlere Feministinnen auch an irgendeinem Punkt ihres Engagements oder ihrer Auseinandersetzung erlebt. Also auch die Entlastung durch so einen Austausch, das ist die Erkenntnis des Gesellschaftlichen da drin, mhm. und dass man nicht allein damit ist.
Absolut.
Das hat natürlich, ich habe jetzt auch so ein bisschen den Job derjenigen, die zurückblickt und die sich auch sehr interessiert für Möglichkeiten der kritischen, selbstkritischen Gedächtnisbildung, sage ich mal. Also das Frauenarchiv BAF e.V. ist ja ein Ausdruck davon, sowas zu probieren, ein Gedächtnisort zu sein für diese ganzen unterschiedlichen Strömungen, Bewegungen, Etappen, Erfahrungen, Produktionen, die da stattgefunden haben. Was ich so interessant finde, ich frage mich natürlich auch selber als Feministin selbstkritisch die ganze Zeit, wie haben vielleicht auch feministische Beiträge, wissenschaftliche, theoretische, analytische, politische, mit dazu geführt, dass diese Erfahrung immer wieder verschwindet und verloren geht. Mhm. Ja. Ich habe mich gerade, so wie wir hier auf dem Sofa sitzen, daran erinnert, dass wir vor etlichen Jahren, ich denke, das muss Ende der 90er gewesen sein, im Casino mit dem Radio eine Veranstaltung hatten, wo das Generationenthema auch schon mal da war, mhm. und wo es um die Frage ging, wie ist es eigentlich für heute junge Frauen, Schülerinnen, Studentinnen, wie empfinden die eigentlich ihre Lebensperspektiven, ihre Möglichkeiten? Ja, haben die tatsächlich den Eindruck, für sie steht die Welt offen, sie können alles machen, es gibt überhaupt keine Einschränkungen mehr qua Geschlecht zumindest. Und dann ging es darum, was könnte das Problem dran sein, wenn junge Frauen das denken und ihnen das suggeriert wird, und zwar unter anderem natürlich auch durch Erfolge von Gleichstellungspolitik und feministischer Politik und pädagogische Arbeit und so weiter, und sie dann aber dann doch wieder an diese Grenzen stoßen und dann doch wieder Sexismus erleben und doch wieder das Problem haben, ungleiche Bezahlung, und so weiter. Ja, was passiert dann eigentlich? Und wir haben damals wirklich offen diskutiert, wir haben auch keine abschließende Antwort gefunden. Das halte ich auch für eine wichtige Qualität eines Feminismus von gestern und heute und morgen, dass man keine abschließenden Antworten hat. Aber wir haben uns offen überlegt, könnte es sein, dass dieses Denken, mir steht die Welt offen, lebe wild und frei, ja, dass das auch tatsächlich es schafft, Grenzen zu verschieben, zu sprengen, also man tut so, als ob alles möglich wäre, und dadurch wird mehr möglich, als eigentlich möglich ist. Ja. Also diese Kraft, die dann auch mit der Bewegung, mit dem Kollektiven immer wieder entsteht, dass die auch im einzelnen Leben vielleicht ein Stück weit entsteht, wenn dann noch ein ermutigendes Umfeld, Eltern, Freunde, PartnerInnen und so weiter da sind. Also dass diese Naivität, die einem natürlich auch beigebracht wird oder weil es entsprechende Aussagen oder Botschaften gibt, dass die natürlich auch dazu führt, dass Dinge gemacht werden und möglich werden, die von den strukturellen Bedingungen her scheinbar objektiv viel begrenzter erscheinen. Ja, das war so ein Punkt. Und andererseits fanden wir es extrem riskant und gefährlich, weil wir dachten, okay, die sind nicht vorbereitet auf die Grenzen, an die sie stoßen. Und was passiert dann, wenn sie an sie stoßen? Welche Verletzungen? Ja, man stößt sich den Kopf wund, blutig, wahrscheinlich auch noch alles mögliche andere, die Seele, wie auch immer. Was passiert dann eigentlich mit der Erfahrung? Ja, und insofern finde ich es spannend, jetzt sozusagen die Erfahrung jetzt, der jetzt Jüngeren, die sich jetzt auch wieder mit Kapitalismus, mit Ökonomie, mit strukturellen Verhältnissen auseinandersetzen, was ich extrem notwendig und wichtig finde, auch ein Stück weit zu verstehen, vor dem Hintergrund von unterschiedlichen Etappen und Erfahrungen, die manchmal auch diese Dimension fast wie verschüttet haben, ja, oder nicht so richtig, wo die nicht so richtig zugänglich und sprechbar war, sage ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, wie leicht es ist, über diese gesellschaftliche Dimension eigentlich zu sprechen. Also du hast ja vorher schon gesagt, es ist gut, das zu merken. Ja, ich bin nicht allein damit, ja. Es ist nicht meine Schuld. Ja, aber wie man da rankommt. Und das ist ja ein Versuch, das sozusagen sehr konkret runterzubrechen irgendwo.
Ja. Absolut. Also bei mir war es ja auch konkret so, dass ich überhaupt, also in meinem Fall waren es jetzt keine deutschen Blogs in erster Linie, sondern amerikanische Blogs, über die ich halt an diese ganzen Themen herangekommen bin und wo ich dann wirklich gemerkt habe, so hey, die denken so wie ich und die nennen sich Feministin, vielleicht bin ich dann auch eine. Also wo quasi dann überhaupt erstmal dieser Gedankenprozess sich vervollständigt hat, wo ich sonst immer Sätze gesagt habe, ich bin keine Feministin, aber, und dann kam irgendwas Feministisches. Also wirklich auch erstmal mich mit diesem Begriff zu identifizieren und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, was steckt da dahinter, was wird da auch alles am Ende diskutiert. Auch abseits erstmal von Geschlechterfragen, ne? Wie gesagt, also diese Verquickung eben gerade mit Klasse und dergleichen, dass das auch da alles mit reinspielt. Und das ist natürlich dieser Schlüsselmoment, der irgendwie erstmal erreicht werden muss. Und da sind natürlich auch, merken wir auch, da sind nochmal noch diese Stereotype, die gerade in Bezug auf Feministinnen dann herrschen, noch sehr, sehr stark. Also das sind nochmal noch die Vorurteile, mit denen man dann so konfrontiert ist und wo ja auch gerade so das mediale Bild sehr stark geprägt von ist. Und wo man dann teilweise stärker damit beschäftigt ist, diese Vorurteile zu widerlegen, als über tatsächlich politische Inhalte zu reden. Also.
Genau. Ja, wir wollten heute nämlich eigentlich anders einsteigen. Wir wollten über den Antifeminismus einsteigen. Stimmt, das haben wir jetzt gar nicht gemacht.
Aber
das finde ich eigentlich ganz spannend.
Aber im Grunde kommen wir ja, da jetzt schon so hin. Genau. Also, dass man ja auch merkt, so, dass schon feministische Themen oder, dass das schon auch medial stattfindet, aber interessanterweise braucht es für viele immer noch so einen Neuigkeitswert. Also dieses ganze Ding, oh, Gender Pay Gap, oh, Armutsrisiko von Frauen, oh, sexualisierte Gewalt, so reden wir doch schon so lange drüber. Und das ist so, ja, aber wir haben diese Sachen ja noch nicht gelöst. Also wir müssen da auch immer noch drüber reden, aber es wird immer wieder so, es wird uns dadurch echt immer wieder schwieriger gemacht, diese Themen auf die Agenda so zu bringen, weil immer so getan wird, das ist ja jetzt nichts Neues. Und da war natürlich wahrscheinlich auch Aufschrei, dadurch, dass es eben über einen Hashtag passiert ist und in so einem öffentlichen Kontext wie Twitter, das war wahrscheinlich dann genau der Neuigkeitswert, der da irgendwie auch geholfen hat. Ne? Aber eigentlich müsste das gar nicht notwendig sein, weil diese Themen sind gesamtgesellschaftlich einfach Baustellen und die müssen wir entsprechend angehen. Ne?
Ja, wir hatten uns im Vorfeld auch unterhalten und ich habe über Laurie Penny nochmal einen interessanten Aufsatz gelesen, der mich ziemlich aufgeregt hat. In der Zeit, Ende Februar kam der. Laurie Penny ist derzeit die wichtigste junge Feministin. Ist von einer Journalistin geschrieben. Und da gab es einen Absatz, den will ich gerade mal kurz vorlesen. Bevor 2011 ihre Polemik Fleischmarkt, weibliche Körper im Kapitalismus, erschien, lag der Feminismus 3 Jahrzehnte lang im postfeministischen Koma und niemand ahnte, wie viel Selbstbewusstsein er zurückgewinnen würde. Ja, das fand ich einen interessanten Satz. Ich habe ziemlich zeitgleich gelesen, etwas 8. März-mäßig wurde ein Kabarett in Marburg veranstaltet in einem soziokulturellen Zentrum, das eigentlich durchaus linkskritisch, herrschaftskritisch ist, unter dem Titel Kill Me Kate. Die gezähmte Widerspenstige, wurde angekündigt ein fantastisches Kabarett mit folgenden Worten: Hier geht's um Frauen, aber anders. Das heißt, kein Mann-Frau-Gedöns, kein Latzhosen-Feministinnen-Genöle, kein Männer-Bashing, frei von Rollenklischees. Es geht um Arbeit, Familie, Rente, hochpolitisch, aber sehr, sehr komisch. Aber sehr, sehr komisch, auch für Männer. Zwei verschiedene Zitate und ich war nicht bei diesem Kabarett, weil ich nicht in Marburg war, als es stattfand, aber meine Kolleginnen waren dort und haben in der Pause den Saal verlassen, weil das, wovon sich die Ankündigung, dieser Ankündigungstext distanziert, ist genau gemacht worden, also ja. Mann-Frau-Gedöns, alles Mögliche, ja, und ich habe mich gefragt, weil ich erstmal nur diese Ankündigung las, warum muss das jetzt geschrieben werden? Ja, warum müssen diese Sätze da drin stehen? Also kann man anders nicht zu einem Kabarett einladen um den 8. März herum. Es ist nicht möglich. Ja, also mit den Themen entsprechend. Das kommt ja dann auch noch hochpolitisch und es geht um Arbeit, Rente.
Und trotzdem lustig.
Ja, und trotzdem das ist lustig.
So, also als ob ja, Feminismus nicht lustig sein
genau,
kann.
Genau.
Ne? Ja. Also, wobei ich. Also
können Frauen lachen?
Ja.
Schwierige Frage. Nee, können Feministinnen lachen?
Genau,
können Frauen
genau,
denken, können Feministinnen lachen und so weiter, genau.
Können Feministinnen Spaß haben?
Genau. Kann das lustvoll sein? Ja.
Ja, das können, glaube ich, nur Menschen sagen, die noch nie mit Feministinnen in einer Runde zusammengesessen haben, wenn die sich mal so untereinander ausgetauscht haben. Weil das, also ich erlebe das immer als sehr, sehr lustig und gerade, ja, das macht dann immer noch am meisten Spaß natürlich. Mhm. Ja, also das ist natürlich, also es ist schon interessant, eben einerseits die Klischees irgendwie als überkommen anzusehen und dann trotzdem immer wieder heraufzubeschwören. Ne? Also das ist schon dieses Narrativ, ist halt gerade medial einfach noch sehr stark vertreten.
Du hast es ja gerade erst wieder massivst erlebt in der Talkshow. Wir haben uns überlegt, was bedeutet das? Also ich hätte die These oder ich würde einfach mal in den Raum stellen, obwohl es wahrscheinlich nie so einfach ist, dass die Klischees eigentlich zunächst mal medial mit zumindest hergestellt werden, auf die man dann medial wieder reinschlägt. Ja. Und die man verwechselt und identifiziert mit Feminismus, mit diesen gleich Gerechtigkeitsfragen, möchte ich es eigentlich nennen. Fragen nach Ungleichheit, nach Ungerechtigkeit, die angegriffen wird. Und ich würde auch gerne so ähnlich eigentlich, wie du das machst, und würde auch gerne historisch erinnern an frühere Definitionen und Selbstverständnisse von Feminismus, wo das ganz ähnlich ist, wenn auch in einer anderen Zeit formuliert und entstanden. So hat zum Beispiel in den 80er Jahren auch auf internationalen Konferenzen einmal ein Kollektiv einer Konferenz versucht, Feminismus als Herrschaftskritik auszubuchstabieren und als transformative Perspektive, als transformative Politik. Also es soll was anders werden. Die Gesellschaft kann nicht so bleiben, wie sie ist. Und man kann nicht nur an der Oberfläche von ein paar Phänomenen rumdoktern und die so ein bisschen harmonisieren und dann ist alles gut. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die jede alltagsbezogene und pragmatische Gleichstellungspolitik immer hat. Ja. Also ich muss einerseits, das war ja auch die Geschichte mit dem Frauentaxi, eigene Geschichte, ich muss irgendwie einen Aufhänger finden und muss sozusagen Menschen interessieren können, so wie hier vielleicht, ja, um sich überhaupt diesen Themen zuzuwenden und die in einem anderen Rahmen und Zusammenhang zu sehen und wahrzunehmen. Damit riskiere ich aber gleichzeitig, dass ich zu pragmatisch bin und dass zum Beispiel die damalige Frauentaxi-Initiative erstmal wollte die eigentlich gar nicht unbedingt das Frauentaxi tatsächlich, ja, oder es ging eigentlich, vielleicht wollte sie es auch, ja, aber es ging eigentlich darum, dieses Thema als ein Thema, das man auch lokal, kommunal, regional, vor Ort konkret machen kann. Im Prinzip eine Übersetzungsarbeit, wie hier. Ja. Wir haben damals auch viel Schelte gekriegt, innerfeministisch, weil so wie es dann weiterging mit der ganzen Entwicklung, war auch das Problem, dass Frauen wieder als Opfer wahrgenommen worden sind und beschrieben worden sind. Das sollte ja möglichst nicht der Fall sein. Dann ging es auch darum, wie ist es mit unserer Handlungsfähigkeit, können wir uns nicht selber wehren, brauchen wir den Schutz eines Frauentaxis, war auch ein konflikthafter Moment. Dann es gab so verschiedene Auseinandersetzungen, ob wir da nicht sozusagen in Klischees und Stereotypen uns wiederfinden und verhaftet sind und bleiben oder wieder reingeraten in Sackgassen, wenn wir in diese Richtung agieren. Aber das hatte auch so ein Stück eigentlich ein skandalisierendes, politisierendes, mobilisierendes Moment. Und sobald es aber konkret in Maßnahmen geht, ja, und wir wollten auch die konkrete Übersetzung in vor Ort besprechbare und behandelbare und bearbeitbare Fragen, ja, das wollten wir schon. Ja, wir wollten von dem Abstrakten ins Konkrete kommen. Und dann waren wir im Konkreten und da sind wir erstmal auch gehängt. Ja. Das war dann ein bisschen ein Problem. Das wurde dann auch zu einer Reduktion. Und am Schluss ging es nur noch ums Frauentaxi und nicht mehr um alles andere, ja, was wir auch noch thematisiert hatten. Und ich denke, in diesem Dilemma, in diesem Konflikt stecken wir aber immer politisch. Ja, egal, ob wir jetzt linke Arbeiterbewegung, Antirassismus, das ist immer das Problem. Und da könnten wir eigentlich auch unsere Erfahrungen mehr zusammenschmeißen und mehr irgendwie so einen selbstkritisch witzigen, selbstironischen und dann trotzdem wirksamen, hoffentlich, Umgang damit entwickeln. Das finde ich eigentlich ganz spannend.